Dann Herr Schürmann, Entschuldigung für die Verwirrung. Sie dürfen auch ein bisschen länger dann reden, wir gehen ein bisschen später Mittag. Ist hier Geschäftsleiter bei der Triodos Bank in Deutschland, hat die auch mitgegründet. Also seit 2009, seit sie hier gegründet ist, ist sie hier tätig in Deutschland. War aber vorher beim großen Bösen, war also vorher bei der Deutschen Bank, ich glaube 20 Jahre, wenn ich es richtig gelesen habe. Genau. Und hat also dort 45 Milliarden Filialen mit 600 Mitarbeitern im süddeutschen Raum geleitet. Also jemand, der wirklich sehr guten Einblick hat in die Finanzwelt, in die guten und in die weniger guten. Und da bin gespannt auf den Vortrag. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für die Einladung. Und ich finde es toll, dass auf so einer Fachkonferenz, wo es um Gentechnik geht, auch das Thema Finanzen nicht außen vor bleibt und die Rolle mal des Kapitalmarkts beleuchtet wird. Und Frau Küpper hat ja gerade schon mal das Involvement ein Stück weit vorgestellt, was es gibt. Und mir geht es darum, Alternativen aufzuzeigen. Also was kann man tun als NGO? Und ich habe gehört, hier sind viele Vertreter von NGOs, als Privatmensch. Aber wo muss man auch aufpassen? Also heißt, wo sind die kleinen Stolperfallen, in die man reintapsen kann, wenn man denkt, man wird sein Geld ethisch anlegen. Erstmal möchte ich kurz mit einer Definition beginnen. Worum geht es eigentlich beim ethischen Investments? Dann möchte ich auf verschiedene Investmentansätze eingehen. Frau Küpper hat das ein oder andere erläutert. Und dann komme ich eigentlich zumindest zu meinem Lieblingsthema, positive Wirkung erzielen. Also nicht nur das Böse vermeiden, sondern was Gutes tun und das mit Geld. Also von daher, das ist mein Lieblingsthema, gehe ich dann zum Schluss gerne drauf ein. Ich möchte Sie auch herzlich einladen, Fragen zu stellen, also gerne auch zwischendurch. Also mir ist der Dialog eigentlich viel lieber als nur der Vortrag. Also von daher auch gerne zwischendurch ein paar Fragen. Definition. Wie man das heute so macht, habe ich einfach mal schnell bei Wikipedia nachgeguckt, was denn Wikipedia dazu schreibt und gesagt, das passt ja sogar. Also von daher einfach mal die Definition von Wikipedia gebracht. Ethisches Investment heißt eigentlich nur, dass man schlichtweg, wenn man investiert und jeder investiert, man braucht nur ein Konto zu eröffnen und 5 Euro drauf zu haben, dann ist man schon Investor, anfängt auch über ethische Fragen nachzudenken. Also schlichtweg in dem Augenblick, wenn man investiert, wenn man Geld anlegt, betritt man den ethischen Raum. Und sich darüber allein bewusst zu machen, ist schon ein ganz wesentlicher Schritt. Weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt, zu sagen, Geld hat Wirkung, Geld arbeitet. Ich habe es in dieser Grafik ein Stück weit deutlich gemacht. Ich hoffe, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch schon mal ein Anlagegespräch geführt in einer Bank, in einer Sparkasse. Und dann sollte zumindest die linke Seite mal thematisiert worden sein, dass man mit Ihnen spricht über Rendite, wie lange können Sie dann das Geld anlegen, also heißt, wie ist die Liquidität, wie schnell müssen Sie wieder ran und wie sicher soll es sein. Also das ist das, was zumindest jeder Bankkaufmann lernt. Das ist das, was auch teilweise an Universitäten immer noch so geschult wird und das ist das, was eigentlich in jedem Anlagegespräch thematisiert werden muss. Was leider so gut wie nie angesprochen wird, ist das rechte Bild. Aber das ist die Wahrheit. Jede Geldanlage hat, ich habe es hier mal ökosoziale Rendite genannt, eine gesellschaftliche Wirkung. Und die können Sie nicht irgendwie weglassen. Also man kann Sie sagen, das interessiert mich nicht, ich möchte nicht darüber sprechen, aber sie ist da. Also das wie Schwerkraft ist da, können Sie nicht vermeiden, ist einfach vorhanden. Und im Prinzip, wir sind dafür da, darauf hinzuweisen, dass man bei jeder Geldanlage einfach auch diesen Aspekt berücksichtigen soll. Ja, mal kurz drüber nachdenken und für sich die Entscheidung treffen. Und das ist wirklich eine ethische Frage. Was heißt das für mich? Möchte ich mich damit auseinandersetzen, ist der erste Schritt. Oder ist mir das vollkommen egal, was mein Geld macht? Also kann ruhig irgendwo bei Pharmafirmen landen oder kann irgendwo in der Atomindustrie oder im Kohlekraftwerk stecken. Da gibt es genug Menschen, die so denken, die nur auf die finanzielle Rendite achten. Ich glaube, hier ist das anders. Und von daher ist das der erste ganz, ganz wichtige Schritt, das zu erweitern. Hier habe ich eigentlich nochmal das klassische Bankgeschäft, was wir in Deutschland ja auch bei den Volksbanken und Sparkassen noch relativ gut kennen, dargestellt. Aber das ist auch eben wichtig. Das Geld, was in Krediten steckt, das ist Ihr Geld. Das ist das Geld der NGOs, die Sie vertreten. Das ist Ihr privates Geld. Das ist nicht das Geld der Bank. Das ist Ihr Geld. Die Bank ist nur Dienstleister. Die leitet das durch. Das Gemeine ist in der Regel, die meisten Banken sagen nicht, was sie machen. Da muss Profundo kommen und mal gut recherchieren und es dann präsentieren. Das kriegen sie in der Regel eben nicht mitgeteilt, was die Bank macht. Aber es ist ihr Geld. Es gehört nicht der Bank. Und von daher ist dieser Zusammenhang sehr wichtig. Und ich erinnere mich noch auch an meine Zeiten als Filialleiter, an eine Situation, wo eine ältere Dame mal an den Schalter kam und sehen wollte, ob ihr Geld noch da ist. Dann holt man natürlich das Geld aus dem Tresor, zählt es vor. Die Dame war beruhigt, wir haben es wieder in den Tresor gepackt. Aber so funktioniert es halt nicht. Das Geld liegt nicht im Tresor, sondern es steckt in Krediten, es wird investiert und in der Regel nicht drüber gesprochen. Und das ist jetzt das Bild der Nachhaltigkeit. Wenn man Verantwortung übernimmt, muss man an oder sollte man an all diese Dimensionen eigentlich denken. Und das sind eine ganze Menge. Also das macht es auch anstrengend, das nachhaltige ethische Banking, weil es doch sehr viel ist, was man immer wieder in Gleichgewicht bringen muss. Da ist es natürlich, geht es typisches Konzept People, Planet, Profit, haben viele von Ihnen schon gehört, um die Umwelt, es geht um den Menschen, das Soziale, es geht aber eben auch um die Wirtschaftlichkeit. Nachhaltigkeit bedeutet auch wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Es geht um Generationsgerechtigkeit und da sind wir sehr schnell bei Fragen eben auch von Böden, bei ökologischer Landwirtschaft, bei vielen Fragen der Umwelt und es geht um Nord-Süd-Gerechtigkeit, also auch wesentliche Aspekte, die betrachtet werden sollen, wenn man sich mit ethischem Investment, mit nachhaltigem Banking auseinandersetzt. Also Sie sagen, Sie sehen schon an diesem Bild die hohe Komplexität und die große Anforderung und das immer wieder auszubalancieren, ist oft auch ein echtes Dilemma und gar nicht so ganz einfach. Und es gibt aber eben, und eben kam das ein oder andere schon an Stichworten, die Möglichkeit, sein Geld nachhaltig anzulegen. Und da kommen wir schon zu den Stolperfallen. Der Begriff der nachhaltigen Geldanlage ist nicht definiert. Also wo nachhaltige Geldanlage draufsteht, und Sie kriegen mittlerweile immer noch sehr, sehr wenig angeboten, aber doch ein bisschen was angeboten, da kann ganz Unterschiedliches drin sein. Also von daher muss man sich schon mit auseinandersetzen und ich möchte so ein bisschen die Problematiken aufzeigen und gerade im Kontext dieser Tagung auf das eine oder andere Thema auch eingehen. Das sind jetzt mal die verschiedenen Anlagestrategien, die alle zum nachhaltigen Investment oder nachhaltigen Banking oder nachhaltigen Geldanlage, wie man es auch wieder nennen möchte, sagt. Und wenn man so etwas quasi nutzt, und ich gehe auf die ein oder andere ein, ich möchte jetzt nicht jede im Detail erläutern, das würde, glaube ich, den Rahmen ein Stückchen sprengen, dann hat man schon eine nachhaltige Geldanlage. Frau Küpper erwähnte in dem Vortrag vorher schon das Thema Ausschlusskriterien. Also heißt, man kann bestimmte Dinge, man sagt, hey, das möchte ich nicht. Das macht in der Regel die Kapitalanlagegesellschaft oder der Investmentfonds, ja, dem Sie das Geld anvertrauen, oder die Bank. Ja, es gibt auch Banken, die das machen. Bestimmte Dinge möchte ich nicht, dass das Geld da reinfließt als Investor oder als Kreditgeber. Und dann schließt man die aus und sagt das auch. Dann gibt es einen Ansatz Best in Class. Der ist immer weniger verbreitet, aber spielt noch eine gewisse Rolle. Und der Best in Class, das ist, hat gewisse Fallstricke. Das bedeutet nur, dass Sie jetzt mal zum Beispiel eine Branche nehmen. Nehmen wir mal die Branche, um die es heute hier geht, um die Pharmabranche. Und bei der Pharmabranche investieren Sie dann nur in die 50% besten nach Nachhaltigkeitskriterien. Und das heißt nicht unbedingt, dass da über Gentechnik oder über Tierversuche gesprochen wird, sondern nach bestimmten Nachhaltigkeitskriterien sortiert man dann die Pharmaindustrie und sagt, in die besten 50% wird investiert. Das Gleiche gilt für Ölfirmen, das Gleiche gilt für Fluglinien. Also heißt bei Best in Class, guckt man zwar innerhalb der Branche nach den Besten, also besser als nichts, würde ich mal sagen, aber eben nicht eine Vorgehensweise, wo man vielleicht seine persönlichen ethischen Vorstellungen wiederfinden kann. Ja, da haben Sie eher die Chance, bei den Ausschlusskriterien zu gucken, was ist Ihnen als Investor wichtig, was ist Ihnen als Vertreter eines NGOs wichtig, und Sie gucken, hey, finde ich mich da wieder, ist das, was mir wichtig ist, da auch als Ausschlusskriterien genannt, oder finde ich das doch nicht? Also von daher ein wesentlicher Punkt. Frau Küpper nannte einen weiteren Punkt, Engagement. Engagement heißt, und das ist für uns als Triodos ein wichtiger Punkt, sich mit den Firmen auseinanderzusetzen. Mit den Firmen zu sprechen und zu gucken und zu beeinflussen und zu gucken, können sie sich noch nachhaltiger entwickeln. Da gibt es aber jetzt auch einen kleinen Fallstrick bei. Die Firmen, die bei uns nicht in Betracht kommen, und ich zeige mal gleich, wie wenig nur in Betracht kommen, mit denen reden wir auch nicht. Also da versuchen wir es jetzt gar nicht. Die sind dann so weit weg von ihren ethischen Kriterien, wo wir sagen, da fangen wir auch gar nicht an. Also heißt, wir reden eigentlich, und das ist nur so, die an der Schwelle sind, die vielleicht noch nicht ganz unsere Kriterien erfüllen, mit denen man reden könnte und sagt, wenn er das noch tut, dann würden wir in euch investieren, mit unseren Investmentfonds, oder die, wo es grenzwertig ist, wenn sie sich jetzt noch ein bisschen daneben bewegen, dann fliegen sie wieder raus. Da kann man Engagement machen. Und darüber kann man auch am meisten erzielen. Also wir haben die Angewohnheit, wir schreiben alles bei uns auf die Webseite, also auch über das, was wir mit den Firmen diskutieren. Und das hilft dann schon mal etwas, die Firmen zu bewegen, wenn das auch für Medien, für Journalisten zugänglich ist. Haben wir auch schon mal hin und wieder, dass eine Zeitung dann berichtet, wenn bei uns einer rausfliegt, aus welchen Gründen auch immer. Und davor kann man dann etwas leichter in den Dialog hineintreten mit diesen Firmen und ein bisschen was bewegen. Also von daher muss man auch sehen beim Engagement, wie gesagt, sagen wir mal, die, in die wir nicht investieren, mit denen reden wir nichts, da bewegen wir auch nichts, das wird auch nichts bringen, sondern nur da, wo wirklich das Gefühl ist, da ist Handlungsbedarf und da kann man auch was bewegen und man kann was bewegen. Also für uns ganz, ganz wichtig, dieser Engagement-Ansatz, um überhaupt in diesem Feld der börsennotierten Aktiengesellschaften unterwegs zu sein. Und dann kommt eigentlich der für uns wesentliche Punkt, aber im Bereich der nachhaltigen Geldanlage, Impact Investing. Das ist der Punkt, wo man mit seiner Geldanlage auch was Positives in der Gesellschaft bewirken kann. Im Bereich Umwelt, im Bereich Sozialen. Also das sind eigentlich die Investmentmöglichkeiten, die so meine Lieblingsinvestmentmöglichkeiten sind. Beispiele sind Mikrofinanzfonds, die aufgelegt werden, in Deutschland nur nach sehr engen Regeln zulässig sind. Also man wirklich eine positive Wirkung hat. Auf die anderen möchte ich jetzt nicht alles im Detail eingehen, um das hier auch nicht zu sprengen. Die Herausforderung ist, insgesamt ist der Markt der nachhaltigen Geldanlage eine absolute Nische. 127,3 Milliarden, das kommt aus dem Marktbericht 2014, also per Stichtag 31.12.2014 des Forums Nachhaltige Geldanlage. Das ist quasi so der Verband der nachhaltigen Geldanlage hier in Deutschland. Und diese Zahl von 127,3 Milliarden mag jetzt erstmal groß erscheinen. Am deutschen Kapitalmarkt ist das winzig. Also die Bilanzsumme der Postbank ist größer. Und die Postbank ist nur ein Teil der Deutschen Bank. Also von daher reden wir hier über eine Nische im Markt. Und selbst diese Nische ist nicht so ganz einfach. Das sehen Sie jetzt im Prinzip auch an den unterschiedlichen Kriterien und wie viel investiert wird. Ausschlüsse, also heißt, wenn man bestimmte Dinge nicht macht, wird immer dominierender als Ansatz. Integration ist ein Ansatz, wo Nachhaltigkeitskriterien von ganz konventionellen immer stärker mit reinfließen. Also die sagen, hey, da kann man schon ein bisschen besser mit analysieren. Aber ob das wirklich die ethischen Anforderungen erfüllt, die man selbst hat, ist eine ganz, ganz, ganz andere Frage. Best in Class nimmt immer weiter ab. Engagement ist dementsprechend auch, hat eine gewisse Rolle, nimmt er zu. Dann ist in der Regel ist es eine ganze Menge von Ausschlüssen, sehr unterschiedlich. Also manche haben nur 2, 3 Ausschlüsse. Ich kann bei uns noch nicht mal die Zahl der Ausschlüsse sagen. Also von daher irgendwie, ich glaube, 15, 20 verschiedene Kriterien haben wir. Irgendwie sowas, also eine ganze Menge. Und das ist aber sehr, sehr unterschiedlich. Und von daher gibt es auch eine Mischung. Also bei unseren Investmentfonds, wir nutzen im Prinzip nahezu alle Ansätze gleichzeitig. Also von daher gibt es auch bei den Ansätzen, kann man sie auch gleichzeitig nutzen, um dann einfach noch zu besseren Ergebnissen zu kommen. Viele Anbieter beschränken sich aber dann vielleicht auf 2, 3 Ausschlüsse und haben dann einen nachhaltigen Investmentfonds. Also Sie sehen, das ganze Thema ist nicht unkomplex. Und für einen Laien, der, also selbst für mich, muss ich sagen, muss ich mal richtig reinknien, gucken, was machen die denn da. Also nicht so ganz einfach. Jetzt habe ich mir mal einfach auch aus dem Marktbericht vom Forum Nachhaltige Geldanlage schlichtweg rausgesucht, welche Themen spielen denn bei der nachhaltigen Geldanlage wirklich eine Rolle? Und da ein ganz wesentlicher Punkt sind eben auch die Reputationsrisiken, also durchaus Fragestellungen, die in der deutschen Gesellschaft eine Rolle spielen, wo man das Gefühl hat, hey, da möchten wir aber nicht irgendwie mit involviert sein. Also von daher stellen Sie fest, Gentechnik kommt erst auf Rang 10. Tierversuche gibt es nicht unter dem Top 10. Gerechnet nach im Prinzip Volumen, nach Milliarden. Also von daher, und da sehen Sie auch, das ist auch noch oft eine Kombination von Ausschlüssen. Also sehr, sehr unterschiedlich. Und das sind natürlich durchaus Wertevorstellungen, die dahinter verbunden sind, die man hat. Jetzt gibt es da aber auch eine kleine Falle. Und zwar, wie der Ausschluss genau definiert ist, das kann jeder Anbieter für sich selbst entscheiden. Also was jetzt unter Gentechnik wirklich ausgeschlossen ist, da müssen Sie quasi genau in die Anforderungen, in die Definition jedes Anbieters reingucken. Also von daher diese Zahl, also das zu finden, ist noch relativ simpel pro Anbieter. Aber um genau zu verstehen, was ist denn damit gemeint, ja, muss man nochmal eine Ebene tiefer gehen und sagen, ist das denn auch das, was ich meine? Ja, oder ist es anders definiert als und trifft eigentlich nicht meine Vorstellung? Also von daher, wie gesagt, nicht ganz unkomplex, sich in diesem Feld zu bewegen. Ich zeige mal oder habe hier ein Bild mal mitgebracht, wie wir es machen. Also wie investieren unsere Fondsgesellschaft in Investmentfonds, die jetzt in Aktien an börsennotierte Gesellschaften investiert. Also wir gucken uns zwei unterschiedliche Gruppen an. Einmal eine Gruppe von 250, das sind mittelgroße Firmen und etwas kleinere Firmen, die aber schon mindestens 50% des Umsatzes in nachhaltigen Sektoren machen. Also typische Firmenbeispiele sind Tesla oder Solarfirmen. Also heißt, die machen schon von sich aus eigentlich etwas in einem Nachhaltigkeitsbereich, eben oft aus der Umwelttechnologie. Es können auch andere Unternehmen sein, jetzt aus der Medizintechnik, also die technische Geräte für die Medizin herstellen, Röntgengeräte zum Beispiel oder sowas. Also solche Unternehmen, das ist so die eine Klasse, das haben wir so 250 ungefähr identifiziert. Und dann gucken wir uns noch die großen Welt an der Aktiengesellschaften, die es auf dieser Welt gibt. Das ist die rechte Schiene, das sind 1800 nach so einem weltweiten Standard, nach so einem Aktienindex. Und dann fangen wir an zu filtern. Und zwar mit verschiedenen Ansätzen. Einmal bei der rechten Schiene, also bei den ganz großen, vielen, machen wir erstmal den Best in Class, da schmeißen wir schon mal die schlechten 50% raus. Und dann legen wir in einem weiteren Schritt unser Ausschlusskriterien drüber. Und Sie sehen, von den großen, also von den großen Aktiengesellschaften, die in den Börsen notiert werden, bleiben bei uns weniger als 10% übrig. Also 90% erfüllen unsere Kriterien der Nachhaltigkeit nicht. Und wir schmeißen 90% raus. Das ist schon relativ viel. Aber wir haben mit unseren Kunden durchaus genug Diskussionen zu den 170, ob die nachhaltig genug sind. Auch darüber kann man diskutieren. Und da muss man auch immer abwägen. Aber Sie sehen einfach mal diese Riesendimensionen. Also heißt eigentlich nachhaltige Unternehmen an den Börsen, da ist nicht wirklich viel, wenn man relativ hohe Nachhaltigkeitsstandards anlegt. Selbst bei denen, die eher in nachhaltigen Segmenten unterwegs sind, bleibt nur ungefähr die Hälfte noch übrig, ja, weil die andere Hälfte auch unsere Ausschlusskriterien nicht erfüllt. So dass wir eigentlich von dem Start, wir fangen mal mit ungefähr 2000 Aktien an und 300 bleiben übrig, die überhaupt nur unsere Kriterien erfüllen. Das ist in der Branche relativ wenig. Also bei den meisten anderen bleibt mehr übrig. Bei den Nachhaltigkeitsfonds, dass da so wenig übrig bleibt, da gibt es nicht so viele, die das so weit runterdampfen, weil sie so strenge Kriterien haben. Aber daran sehen Sie, in dem Augenblick, wenn man bei den großen Unternehmen ist, wenn man dann auch seine Altersvorsorge, sein Anlagekapital, sei es einer Stiftung, sei es eines NGOs, in Investmentfonds anlegt, ist es sehr, sehr schwierig, Unternehmen zu finden, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Bin dann noch mal ein bisschen weitergegangen. Es gibt da so eine Plattform, also Daten, die gibt es viele. Die nennt sich Nachhaltiges Investment. Da kann man auch, und die hat ungefähr 300, das sind ganz genau, als ich geguckt habe, 308. Das schwankt immer mal so ein bisschen. Da kann man filtern nach Ausschlusskriterien. Also da kann man die verschiedenen Ausschlusskriterien gucken. Und bei Gentechnik gibt es da unterschiedliche Definitionen, habe ich schon festgestellt. Ich habe mal die genommen, wo wir drunter fallen. Und da bleiben von den 308 nur 10 Fonds übrig. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar andere Definitionen von Gentechnik. Da kommt man insgesamt zu mehr Fonds. Bei den Tierversuchen gab es nur eine Definition. Von 308 nachhaltigen Investmentfonds befassen sich mit dem Thema Tierversuche nur 28. Und Sie sagen mal ganz bewusst befassen, weil auch wieder Tierversuche jeder unterschiedlich definieren kann. Bei den anderen ist das überhaupt kein Thema. Also die gucken überhaupt nicht auf die Thematik von Tierversuchen. Daran sehen Sie, also man könnte ja das Gefühl haben, ich möchte jetzt ethisch investieren, ich möchte mein Geld gut anlegen, positiv. Sie gehen auf die Webseite Nachhaltiges Investment. Da sind 308 Fonds und es gibt viel, viel mehr in Deutschland. Schon ein ausgesuchtes Segment, aber nur wenige werden Ihren ethischen Vorstellungen entsprechen. Also von daher dampft sich das Ganze nochmal sehr, sehr stark ein. Dieses Feld, wie Sie sehen, ist nicht so einfach. Und da genau zu gucken, was passt zu mir, ist ein gewisser Aufwand, wenn man in diesem Bereich der börsennotierten Unternehmen unterwegs sein möchte. Ich habe da mal geguckt, weil die Frage ist ja immer, in Deutschland gibt es ja immer so in den Köpfen, ich tue Gutes oder ich verdiene Geld. Als ich dann Wie Sie an dieser Folie sehen, ist das nicht so. Ich war aber selbst überrascht. Also als ich die Folie gemacht habe, jetzt extra für den Vortrag, haben wir nochmal schnell geguckt, weil wir nicht ständig solche Vergleichsfolien, das ist für uns nicht so wichtig, machen. Aber weil einfach oft diese Frage ist, also entweder, hey, wenn ich meine ethischen Kriterien lebe, dann kann ich ja keine finanzielle Rendite mehr machen. Ich war selbst überrascht, also positiv überrascht, dass unser Fonds hier auch noch in einem 5-Jahres-Zeitraum, also Nachhaltigkeit ist immer ein bisschen länger, wir gucken nicht auf die kurzen Zeiträume, im 5-Jahres-Zeitraum die beste finanzielle Rendite erwirtschaftet hat. Also offensichtlich zahlt sich das auch noch aus. Ich habe es mal verglichen, ich habe geguckt unter finanzwirtschaftlichen Dingen, nicht unter Nachhaltigkeitsdingen auf diese Fonds, sondern geguckt, suchen die ähnliche Aktien aus. Also nicht, dass man hier Äpfel und Birnen vergleicht, sondern wirklich nach Morningstar, da gibt es bestimmte Kategorien, dass das Risiko ähnlich ist, die Aktien ähnlich sind und so weiter. Und danach bestimmte Investmentfonds ausgesucht. Habe hier der zweite, das ist die Bank Sarasin, die Investmentfonds rausgibt, die ein bisschen auch schon einen gewissen Hintergrund hatte in der Sache Nachhaltigkeit. Dann die DWS, das ist die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, die in diesem Fonds überhaupt keine Nachhaltigkeitsanalyse drin hat. Also selbst ohne Nachhaltigkeitsanalyse haben die es nicht geschafft, so viel Rendite zu erwirtschaften wie wir. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher andersrum, weil sie keine Nachhaltigkeitsanalyse haben, haben sie es nicht geschafft, diese Rendite zu erwirtschaften. Und das letzte ist die Allianz mit einem Nachhaltigkeitsfonds. Da hat es irgendwie auch nicht auf die Reihe gekriegt. Also Nachhaltigkeit steht drauf. Ich habe nicht nachgeguckt bei diesen Fonds, was die Nachhaltigkeitskriterien haben. Ich habe nur mal nachgeguckt, okay, steht es drauf oder nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass die deutlich weniger Nachhaltigkeitskriterien haben als wir. Also dafür würde ich die Hand ins Feuer legen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da Gentechnik oder Tierversuche ausgeschlossen werden, ist relativ gering. Also Sie sehen, man kann nachhaltig Geld anlegen. In diesem Feld der börsennotierenden Gesellschaften echt tricky. Aber man muss nicht auf Rendite verzichten, wenn man einen längeren Anlagehorizont hat. Und das sollte man bei Aktienfonds sowieso. Also von daher, diese mehr im Prinzip, ich tue Gutes oder ich verdiene Geld, ist Blödsinn. Eigentlich, wenn man das sieht, gibt es überhaupt keinen Grund, vernünftig sein Geld nachhaltig anzulegen. Alles andere ist eigentlich totaler Blödsinn aus tausend Gründen. Jetzt komme ich eigentlich zu dem viel wichtigeren Thema und zu dem Thema, wo Sie eher wirklich safe sind, wo Sie auf einem Feld sind, was eben sicher ist und wo dann auch die ethischen Kriterien erfüllt sind. Ich habe mal die Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland, also die Möglichkeiten, die es gibt, also die Alternativbanken, so werden wir ja auch oft genannt, hier einfach aufgeführt. Das sind, wir vier werden in der Regel als Nachhaltigkeitsbanken in Deutschland bezeichnet. Es gibt dann noch die Kirchenbanken, die in der Regel auch viele Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Also von daher sind die ähnlich unterwegs, aber als Nachhaltigkeitsbanken werden in der Regel wir vier hier genannt. Die ein oder andere werden Sie ja vielleicht auch kennen. Und unsere Modelle sind sehr ähnlich. Ein wesentlicher Punkt ist, als Bank sind wir erstmal nur der Realwirtschaft verpflichtet, also heißt, wir vergeben Kredite, wir spekulieren nicht, wir haben keinen Eigenhandel und auch die Liquiditätsanlagen, die wir machen müssen, also das ist so unser Dilemma, wir sind Teil des Bankensystems, wir müssen bestimmte Dinge machen, das sagt einfach die Aufsicht, machen wir mit Nachhaltigkeitskriterien. Also von daher ist das gesamte Geschäftsmodell schon so, dass wir hier wirklich die Nachhaltigkeitskriterien auch einhalten wollen, dass wir hier auch sehen wollen, dass das Ganze auch in sich schlüssig ist. Und wie gesagt, wir sehen Bank ganz traditionell, da gibt es Spargeld, da gibt es ein Tagesgeld und das geht in Kredite. So sehen es die Kollegen auch der anderen Nachhaltigkeitsbanken. Das sind jetzt die Beispiele der Triodos Bank, die kenne ich jetzt halt am besten, deswegen kann ich besser über uns berichten, aber es ist bei den Kollegen ähnlich. Es gibt ein paar kleine Unterschiede. Das, was wir finanzieren mit dem Geld als Bank und das, was ich eben dargestellt habe, das ist der Bereich der Investmentfonds. Als Bank ist das noch viel eingeschränkter und deswegen ist man da mit seinem Tagesgeld, mit seinem Festgeld, mit seinem Sparvertrag sicher. Er ist nur in den Nachhaltigkeitssektoren Umwelt, Soziales und Kultur. Also da ist man, also wir könnten bei uns eigentlich auch so einen Stempel machen auf die Spareinlagen gentechnikfrei. Ja, das sieht man ja auch manchmal so in den Supermärkten. Das ist möglich bei den Nachhaltigkeitsbanken, weil das Geld geht in die erneuerbaren Energien. Wir finanzieren ausschließlich die ökologische Landwirtschaft. Ja, und auch alles, was rund um die Lebensmittel geht, haben wir den Fokus ganz klar auf die ökologische Nährungskette, also von daher auch Produzenten, auch den Handel. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Keine konventionelle. Im sozialen Bereich hier in Deutschland haben wir uns spezialisiert auf Altenpflegeheime, da machen wir relativ viel. Als Gesamtbank sind wir auch im Fairtrade-Bereich unterwegs. In Deutschland Kultur haben wir einen Fokus auf Bildungsfinanzierung. Also wir finanzieren private Schulen, in der Regel Waldorfschulen, Montessori-Schulen. Das ist unser Thema. Also von daher ist quasi bei den Nachhaltigkeitsbanken das Geld sicher. Da können Sie sicher sein, dass es nicht Richtung Tierversuchen geht. Sie können sicher sein, dass es nicht irgendwie in Gentechnik geht. Und Sie können auch sicher sein, und da kann ich auch die Hand für ins Feuer legen bei meinen Kollegen GLS und Umweltbank, dass es in der ökologischen Landwirtschaft ist. Ja, das ist aber in dem Augenblick, wenn Sie in der Massentierhaltung sind, weiß ich nicht, ob Ihnen jede Sparkasse oder jeder Volksbank noch hundertprozentig sicher sagen kann, dass die Spareinlage, das Tagesgeld, das Festgeld gentechnikfrei ist. Weil jede Sparkasse finanziert auch die Bauern aus der Gegend und guckt da nicht so genau drauf, was sie da gerade machen. Das macht auch jede Volksbank. Also von daher, eigentlich, wenn Sie wirklich gentechnikfrei anlegen wollen, dann bleibt Ihnen fast nur die Möglichkeit, zu einer Nachhaltigkeitsbank zu gehen oder zu einer Kirchenbank zu gehen. Wichtig für uns ist Transparenz. Sagte eben, das ist Ihr Geld, was in Kredite geht. Und da das Ihr Geld ist, sagen wir, genauso wie die Kollegen der GLS-Bank, Sie haben auch einen Anspruch darauf zu erfahren, wo es steckt. Deswegen veröffentlichen wir die Kreditnehmer. Und ich sage immer, wir brechen regelmäßig das Bankgeheimnis. Die Kreditnehmer stehen auf der Webseite. Also von daher kann man nachgucken. Die unterschreiben das, dass wir das dürfen. Also von daher ist das in Ordnung. Die wissen das auch. Im ersten Gespräch machen wir denen das auch sofort deutlich. Wenn wir hier zusammenkommen, dann landet ihr auf der Webseite. Das ist für unsere Kunden auch vollkommen in Ordnung. Die sagen prima. Dann können die Kunden der Triodos Bank auch sehen, wo ihr Geld steckt. Und vielleicht werden sie auch Kunden von unseren Kunden. Also von daher ist es uns wichtig, dass die Anleger sehen, wo ihr Geld steckt, was mit ihrem Geld passiert. Wir versuchen, die Kontakte quasi herzustellen. Wir berichten viel über die Kunden, ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und da gibt es auch mal die ein oder andere kritische Auseinandersetzung, ja, auch das Hinterfragen. Und das ist gut so. Also einfach da zu challengen, ist das in Ordnung, was wir da tun? Passt das in die Wertvorstellungen? Also von daher lieben wir da auch den Dialog. Ja, und da gibt es vielleicht auch das ein oder andere Mal eine Situation, wo man nicht ganz gleicher Meinung ist. Gehört einfach auch dazu. Uns ist wichtig, dass es transparent ist. Und da gehen wir eben auch noch einen Schritt weiter, als es die konventionellen Banken machen. Das machen jetzt in dieser Form auch nicht mehr alle Nachhaltigkeitsbanken. Wir berichten nicht nur in unseren Geschäftsberichten, wie es auch die Deutsche Bank macht, über die Finanzzahlen, und auch die Deutsche Bank hat einen schönen Nachhaltigkeitsbericht. Wir berichten auch über die gesellschaftliche Wirkung. Ganz konkret versuchen wir, auf die einzelnen Bereiche runterzubrechen, wo das Geld des einzelnen Kunden steckt, was quasi, das sind natürlich Durchschnittsgrößen, logisch, wir können das jetzt nicht personifizieren, das klappt jetzt noch nicht, aber hier nochmal deutlich zu machen, wo steckt das Geld quasi im Durchschnitt pro Kunde? Was bewirke ich in der Gesellschaft positiv? Ja? Und darum geht es ein Stück weit, einfach zu gucken, was kann ich positiv gestalten, auch mit meiner Geldanlage. Weil am Ende, wie gesagt, jeder ist Banker, jeder hat Verantwortung, jeder betritt den ethischen Raum in dem Augenblick, wenn er ein Bankkonto aufmacht. So haben wir das für die verschiedenen Bereiche dargestellt. Wir haben es für den Bildungsbereich, den wir hier auch in Deutschland haben, und eben auch für den Bereich der ökologischen Landwirtschaft. Ja, und wie gesagt, das ist mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, weil man auch schnell sagen kann, hey, ich habe es bei einer Sparkasse oder einer Volksbank. Sagen, ja, das ist ähnlich wie bei den Nachhaltigkeitsfonds, besser als nichts. Ja, aber ob, wie gesagt, ein Kollege einer Sparkasse oder ein Kollege einer Volksbank Ihnen garantieren kann, dass die Geldanlage gentechnikfrei ist, da wäre ich vorsichtig. Ja, weil eben, klar, die nicht so genau hingucken, wo sie finanzieren, natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber eben nicht unter den ethischen. Und da ist natürlich auch Massentierhaltung bei. Das ist auch durchaus Fragen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden als Nachhaltigkeitsbank, einfach um die ethischen Dimensionen hier deutlich zu machen. Ganz konkret hatten wir ein Beispiel aus der Vergangenheit, da sind wir gefragt worden, eine Solaranlage zu finanzieren. Natürlich erneuerbare Energien, machen wir gerne. Das Problem war, die Solaranlage stand auf einem Dach eines Bauern, der Massentierhaltung macht. Wir sollten aber nur die Solaranlage finanzieren. Also was macht man jetzt? Abgekürzt, wir haben es nicht finanziert. Also wir haben es diskutiert und gesagt, wir haben es nicht finanziert, weil am Ende unterstützen wir doch wieder die Massentierhaltung. Ja, und deswegen haben wir gesagt, nee, wollen wir es nicht finanzieren. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben auch als Nachhaltigkeitsbank bestimmte Dinge ablehnt und auch in der Lage ist, ablehnen zu können. Ja, also wir sind nicht unter dem Druck, Geschäft machen zu müssen. Und wenn unsere Kriterien nicht erfüllt sind, wenn wir Zweifel haben, lehnen wir Geschäft ab. Wir machen auch nicht mit jedem Unternehmen Geschäft. Also von daher hinterfragen wir auch unsere Kunden sehr genau, wenn wir nicht genau verstehen. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Beteiligungsgesellschaft. Da haben wir ganz genau hinterfragt, wo arbeitet denn euer Geld? Ja, wo steckt ihr denn euer Geld rein als Beteiligungsgesellschaft? Die haben das dann genau erklärt. Also ich war verwundert. Also normalerweise, wenn er ein Konto öffnet und wenn so intensiv hinterfragt, die haben dann eine Firmenpräsentation geschickt, die sind wir durchgegangen mit dem Kunden, bis wir jedes Detail verstanden haben und gesagt haben, ist okay, ihr dürft jetzt ein Konto eröffnen und bei uns Geld anlegen. Ja, weil wir auch, selbst bei Leuten, die Geld anlegen, sicher gehen wollen, ja, dass wir nicht plötzlich einen Waffenhändler haben. Ja, oder die Atomindustrie oder eine Beteiligungsgesellschaft, die in Waffenhändler oder Atomindustrie investiert. Also von daher hinterfragen wir die Dinge, weil wir ganz klar sagen, ey, wir möchten nicht mit jedem Geschäft machen und das sollte zu uns passen. In der Regel kommt keiner von den falschen Sektoren zu uns. Die wissen schon, wo sie da mal anfragen. Und falls es passiert, dann sagen wir, habt euch wahrscheinlich vertan, da gibt es noch ein paar andere Banken, die besser zu euch passen. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt bei uns aufmachen. Aber das ist eben auch wichtig, dass man diese Freiheit hat, sagen zu können, nee, wir machen nicht mit jedem Geschäft. Ja, das ist einfach für ethisches Investment ganz, ganz wichtig. Ja, also ich glaube, Sie finden immer welche, die noch bessere Rendite zeigen als wir. Also das, hier ist so ein Beispiel, Sie müssen bei uns nicht verzichten, aber Sie werden immer einen finden, der die bessere Rendite hat. Also von daher, aber auch selbst dann, also sagen wir mal selbst dann, würden wir weiter hinterfragen. Wir würden nicht jeden nehmen. Ja, und deswegen ganz bewusst, also auch als Bankmodell habe ich es einfach mir nochmal rausgesucht, jetzt im Vorfeld dieses Vortrags. Weil das immer wieder in den Köpfen ist, so nach dem Motto, hey, das sind die netten Nachhaltigkeitsbanken und da gibt es dann keine Zinsen, weil die tun ja nur was Gutes und dann können sie ja kein Geld verdienen. Nee, so ist das nicht. Also hier ganz nüchtern mal, 1.6. der Tagesgeldzinssatz unseres Hauses verglichen mit dem der Comdirect, das ist die Onlinebank von der Commerzbank. Das ist der gleiche Zinssatz. Also von daher gibt es wirklich keine Gründe mehr, das Geld noch konventionell anzulegen und nicht mit Nachhaltigkeitsbanken zusammenzuarbeiten, weil eben auch diese Aspekte nicht besser sind. Dass man irgendeinen Anbieter findet, der höhere Zinssätze beim Tagesgeld zahlt, das ist so. Und dass Sie irgendwo einen Investmentfonds finden, der mal besser Performance hat als unsere, das ist auch so. Also von daher, das sagen wir aber auch, Schnäppchenjäger sind bei uns falsch, die sollen woanders hingehen, passt nicht zu uns. Aber als normaler Bankkunde, der eben ethisches Investment hat, ist man hier gut aufgehoben. Uns geht es aber darum, in erster Linie diese Fragen zu stellen. Also wie gesagt, das ist jede persönliche Entscheidung, zu gucken, was ist einem persönlich wichtig, ja, mit wem möchte ich als Bank zusammenarbeiten. Und da gibt es viele Menschen in Deutschland, die sagen, das interessiert mich nicht und so weiter. Uns ist es wichtig, dass es thematisiert wird. Darauf kommt es an. Und in dem Augenblick, wenn der Raum, glaube ich, öfter wird, und ich glaube, in dem Augenblick, wenn mal am Bankschalter, auch bei einer konventionellen Bank, jemand fragen würde, ist es Ihnen egal, ob Ihr Geld jetzt mal gerade ein bisschen Kinderarbeit macht? Ich glaube, da würde fast jeder zurückschrecken und sagen, um Gottes Willen, ich möchte auch nicht, dass mein Geld hier irgendwie mit Kinderarbeit was zu tun hat. Aber es wird einfach nicht angesprochen. Ja? Und ich glaube, die meisten Menschen würden viele Aspekte einfach ausschließen und dann auch vergleichen und gucken und wir kämen doch weiter. Deswegen liegt es mir am Herzen, einfach das Thema nach vorne zu bringen, deutlich zu machen, hey, es gibt Alternativen und einfach drüber nachdenken, was mit dem Geld passiert. Übrigens, das ist jetzt so ein schönes Beispiel, sehe ich jetzt gerade. Also die Bilder, das sind immer unsere Kunden. Der Vorteil ist ja, wir können ja unsere Kunden zeigen. Das ist das Hühnermobil. Das Hühnermobil ist eine ganz tolle, auf der einen Seite auch ganz triviale Erfindung. Da ist ein Hühnerstall mit Rädern drunter. Da kann dann der Ökobauer quasi seinen Hühnerstall über den Acker ziehen, weil die Hühner haben schlichtweg die Angewohnheit, die bleiben immer in der Nähe des Stalls. Und dann sieht der Acker fürchterlich aus oder das Feld nach einer relativ kurzen Zeit. Und es gibt aber auch eine Verordnung, dass sie bestimmte Flächen brauchen. Und wenn sie einen fixen Stall haben, dann haben sie eine große Fläche. Alles im Stall rum ist quasi von den Hühnern zerhackt und eigentlich ganz ekelhafte braune Erde. Und die anderen Flächen sind schön grün. Aber die Hühner bleiben halt in Stallnähe. Das haben die immer noch so drin, falls der Habicht kommt. Also von daher schnell in den Stall wieder rein. Und Frau Weiland, unsere Kundin, hat schlichtweg die geniale Idee gehabt, dann schrauben wir doch halt Räder unter den Stall. Und jetzt kann man den Stall halt auf die grünen Flächen ziehen, ist gesünder für die Böden, ist gesünder für die Tiere. Also solche tollen Kunden haben wir. Also von daher, als ich jetzt das Bild gerade sehe, und solche tollen Sachen kann dann einfach ihr Geld machen, weil wie gesagt nochmal, das ist jetzt nicht das Geld der Triodos Bank, sondern unserer Kunden, was dann damit finanziert wird. Frau Weiland, die ich immer auf der Biofach jedes Jahr in Nürnberg sehe, also macht viel Spaß. Es gibt eben auch Investmentfonds, das ist mal so ein Beispiel, das ist jetzt mal einer unserer Fonds, der Trier das Sustainable Pioneer Fund. Und da sind so ganz bewusst mal Beispiele gezeigt, wo man investieren kann, in welche Aktien das dann geht. Das sind auch börsennotierte Gesellschaften. Sie sehen, es sind viel erneuerbare Energien dabei. So Tesla ist ein Unternehmen mit Elektroautos, CO2-neutral, was wir machen. Ich habe ganz bewusst auch in die Überschrift geschrieben, da muss man ein bisschen auf die Risiken achten. Und das ist Dreieck ganz am Anfang, Liquidität, Rendite, Sicherheit. Es gibt bei Investmentfonds so eine Risikokategorie von 1 bis 7. 7 ist besonders risikoreich und der Fonds ist in 6. Also von daher immer so einen kleinen Warnhinweis, gehört dazu, wenn man darauf hinweist. Aber diese Möglichkeiten gibt es, dass man sagt, ein bisschen was Geld kann ich da reingeben und wenn es mal schwankt, ich muss nicht dran, ist nicht so schlimm. Einfach auch in börsennotierte Unternehmen zu investieren und wir suchen die eben aus, die hier eben auch positive gesellschaftliche Wirkung erzeugen, wo man eben keine Sorgen haben muss, dass man irgendwas mit Gentechnik zu tun hat oder mit Tierversuchen, die hier außen vor sind. Wichtig ist uns eben auch als Bank, dass wir das, was wir sagen, auch nach innen leben. Deswegen, ja, das ist so ein Bild aus unserer Niederlassung in Frankfurt. Ja, Transparenz kommt hier zum Ausdruck. Ja, deswegen haben wir viel Glas, wir sind transparent nach außen, wir zeigen so ziemlich alles. Ja, und auch die Büros sind eben transparent. Ja, unsere CO2 ist die Bank sowieso frei seit dem Jahr 2000. Andere Banken machen das jetzt erst. Wir gucken auf die Dienstleister. Auch das ist uns wichtig. Also mit wem arbeiten wir zusammen? Wer beliefert uns? Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dass wir natürlich bei Kundenveranstaltungen auch nur biologisches Essen anbieten, versteht sich auch von selbst. Also von daher ist es uns auch wichtig, das, was wir nach außen machen, nach innen zu leben. Ich glaube, sonst wird es nicht irgendwie funktionieren. Man muss es auch selbst leben und man muss es im Prinzip auch selbst machen. Und ich weiß, dass es bei den Kollegen GLS Bank etc. auch ähnlich ist. Also von daher gibt es Alternativen. Es gibt auch Alternativen in Deutschland. Das ist mir wichtig, darauf hinzuweisen. Wichtig ist, dass man eben diese Frage des ethischen Handelns nicht nur beim Strom, nicht nur beim Essen, sondern eben auch bei der Geldanlage hat. Und da ist Macht drin. Das ist so. Das ist heute eine Nische. Aber wenn ich sehe, welchen Einfluss meine Kollegen haben bei den Investmentfonds, dass auch größere Unternehmen ihr Verhalten ändern. Wenn wir sagen, hey, bei dem Investment, was ihr als, das gibt es ein konkretes Beispiel, eine niederländische Versicherung, die wir gesagt haben, entweder ihr schmeißt euer Investment raus oder wir schmeißen euch raus. Die dann gesagt haben, dann schmeißen wir das Investment raus, wenn ihr damit nicht einverstanden seid. Also heißt, wir können da was bewegen. Und das können wir nur dank unserer Kunden. Also von daher kann man da gemeinsam in der Tat einen Beispiele geben. Man kann etwas erreichen aus dem Dialog heraus und zu gewissen Veränderungen führen. Und wir sehen, natürlich sind wir in diesen Themen Gentechnik, Tierversuche noch sehr am Anfang. Das ist am Kapitalmarkt noch eher ein Randthema. Und da braucht es eben mehr, die auch dieses stärker thematisieren. Ja, schönen Dank für diese Erläuterung und gerne Ihre Fragen.
Ich wollte auf jeden Fall bei der letzten Geschichte noch kurz einsteigen, wo Sie gesagt haben, tatsächlich das Verhalten eben der Firmen ändern, in die an Investments interessiert sind. Wie ich jetzt angefangen habe, mit diesen Beispielen da zu hantieren, die auch von Profundo recherchiert worden sind, war eben die Frage, kann meinetwegen die Deutsche Bank hingehen zu, angenommen Novartis, und sagen, mach mal irgendwie schärfere Richtlinien, schmeiß die Tierpatente raus und mach irgendwie vielleicht weniger Tierversuche, gibt ja solche Richtlinien. Kann eine Bank tatsächlich, nach dem, was wir jetzt über dieses Umfeld wissen, ist das eine Möglichkeit von der Bank, hier so direkt Einfluss zu nehmen? Oder überschätzen wir da den Einfluss von Bankinstituten und Investmentinstituten?
Also die Beispiele, die ich gegeben habe, zeigen, dass das ja möglich ist. Also man hat natürlich keinen Rechtsanspruch darauf, aber wenn man als Investor, wenn man als großer Investor sagt, wir wünschen, dass ihr die und diese Veränderung macht, sonst werden wir eure Aktien verkaufen oder werden wir sie nicht mehr weiterempfehlen, dann kann sich was bewegen. Also von daher ist es momentan einfach noch ein kleines Thema, ja, aber wir sehen ja schon, selbst bei diesem kleinen Thema und wir als noch in Europa eher kleinere Bank, können da was bewegen. Und wir sehen eben auch, dass immer mehr, auch größere Finanzinstitute, diese Reputationsrisiken scheuen. Und wir kennen es jetzt weniger bei der Gentechnik oder bei Tierversuchen, aber wir kennen es schon bei ersten Finanzierungen im Bereich Kohle. Da sehen wir das. Es ist ein berühmter Fall, ein Kohlekraftwerk an der australischen Küste, wo auch deutsche Institute die Finanzierungszusage zurückgezogen haben, weil sie, also jetzt wahrscheinlich nicht so ganz aus ethischen Überzeugungen, sondern mehr aus Reputationsrisiken heraus, weil sie schlichtweg Angst hatten, dass sie dadurch die Presse gezogen werden und deswegen gesagt haben, nee, wir finanzieren nicht. Und es sind auch bestimmte Projekte mehr im Bereich Atomenergie, also da ist das schon viel stärker, nicht mehr ans Tragen gekommen, weil sie keine Finanzierung gefunden haben.
Ja, dann ganz kurz, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Jetzt habe ich nur so eine Meta-Frage. Wie ist das eigentlich, die derzeitige Situation EZB und Geldschwemme und Finanzlage, eröffnet das für Sie auch neue Optionen oder ist das völlig irrelevant? Also wirkt sich das irgendwie auf ethisches Investment oder ist das völlig irrelevant?
Es ist leider kontraproduktiv. Also die EZB mit ihrer Geldschwemme bringt Bankmodelle, wie wir sie haben, eher in Schwierigkeiten. Also es ist schlichtweg einfach, wir haben ein total simples Bankmodell, also wir vergeben Kredite und wir haben Einlagen und da ist eine kleine, gewisse Zinsmarge drin und von der Zinsmarge müssen wir die Miete zahlen, müssen wir die Gehälter zahlen, also ganz einfaches Banking. Jetzt haben wir das Problem, dass die EZB die Zinsen immer weiter runternimmt. Bei den Einlagen können sie ungefähr bis Null gehen, weil wenn ich unter Null gehe, werden die Kunden das Geld abheben und das Kopfkissen legen. Also heißt, da ist bei Null die Grenze. Die Kredite kommen immer weiter runter. Also heißt, das, was mir übrig bleibt, um meine Gehälter und Mieter zu zahlen, wird etwas schwieriger. Also von daher bin ich jetzt froh, dass die Zinsen mal ein bisschen gestiegen sind, dass wir ein bisschen Luft zum Atmen haben. Ist diese EZB-Zinsschwemme für unser Bankmodell echt schwierig? Das Gleiche gilt für die Sparkassen und Volksbanken. Die Bankmodelle von Goldman Sachs habe ich nicht auf der Liste jetzt gesehen, eben Frau Küpper war auch drauf. Also Goldman Sachs ist die größte Investmentbank, die sind irgendwie überall drin, wo man nicht drin sein sollte. Deren Bankmodell wird befeuert, weil die können das Zeug, was die finanzieren, sich jetzt total billig am Kapitalmarkt refinanzieren und jeden Schmuh treiben. Deswegen wollte die Deutsche Bank, hat auch intensiv diskutiert, das klassische Bankgeschäft abzutrennen und so wie Goldman Sachs in Europa zu werden. Also was die EZB gerade veranstaltet, ist leider so, also hat eine Nebenwirkung, das ist nicht das Ziel, also das Ziel unterstelle ich jetzt Draghi nicht, aber hat die Nebenwirkung, dass es solche Bankmodelle für Nachhaltigkeitsbanken erheblich unter Druck bringt.
Ich wollte nur noch mal fragen, was eigentlich ein großer Investor ist. Also wo würden Sie sagen, weil Herr Thien das gefragt hatte mit dem Einfluss von, also ab wann würde man einen relevanten Investor überhaupt beschreiben? Das geht im Grunde auch an Frau Küpper, also ist das...
Also wir halten uns schon auch für relevant. Wir sind, obwohl wir nur relativ wenige Milliarden haben, sind wir eigentlich ein kleiner Investor. Es ist auch die Frage, wie stellt man das dar? Also von daher glaube ich, können wir schon einen gewissen Einfluss haben. Natürlich ist es, wenn es ein anderes richtig großes Haus haben, und das ist schon ein Unterschied, es wird genannt der norwegische Pensionsfonds. Weiß nicht, wie viel 100 Milliarden der da drin hat, keine Ahnung. Wissen Sie das, wie viel der hat? Das ist ein Investor, der ist einmal richtig groß, weil da die Ölmilliarden aus Norwegen drin stecken. Und wenn der etwas macht, dann wird das gehört. Das Ähnliche ist so die Foundation von Bill Gates. Das sind dann nochmal ganz andere Beträge als die, die wir haben. Wenn die, auch weil sie prominent sind, auch weil eben darauf gehört wird, und das ist immer eine Kombination aus Größe und Aufmerksamkeit, kann man eine ganze Menge bewegen.
Mich würde mal was interessieren.
Ja.
Und zwar wäre es nicht möglich, zum Beispiel sowas wie einen Fonds aufzulegen für die Entwicklung von Ersatzverfahren zum Tierversuch?
Ich muss sagen, ist schwer zu beantworten, weil ich ehrlich gesagt zu wenig weiß, wie man das am besten machen könnte. Aber Möglichkeiten in der heutigen Welt, also ob es ein Fonds ist oder ob es Crowdfunding ist, gäbe es. Also in der Finanzwelt, die heute bunter wird und wo neue Modelle kommen, wie Crowdfunding, also ich würde bei sowas eher an Crowdfunding denken, müsste möglich sein. Ob es ein Fonds ist, weiß ich jetzt nicht, aber müsste was gehen.
Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage, eine reine Verständnisfrage. Sie hatten eben eine Folie wo die verschiedenen unethischen Investment, angefangen mit Waffenhandel, absteigend sortiert waren. Und dahinter waren jeweils Milliardenbeträge. Das fing 18,6 Milliarden an bei Waffenhandel absteigend. Genau. Ich habe die Folie nicht verstanden. Was bedeutet konkret diese Milliardensumme zu dem Ausschlusskriterium?
Das bedeutet, dass für ein Fondsvolumen oder Anlagevolumen von 18,9 Milliarden dieses Ausschlusskriterium gilt. Und für die zig Milliarden, die es ansonsten gibt, gibt es kein Ausschlusskriterium. Also heißt, nur für diesen Betrag von 18,9 Milliarden, der von Fondsgesellschaften aufgelegt wird, gibt es dieses Ausschlusskriterium von Waffen. Und bei Gentechnik sind es eben noch gerade 10,9 Milliarden bei zig Milliarden, die es insgesamt am deutschen Kapitalmarkt gibt. Hier geht es im deutschen Kapitalmarkt.
Ja, mein Name ist Maas. Ich bin Tierärztin im Veterinäramt Steglitz-Zehlendorf. Ich habe eine Frage oder eigentlich eher eine Anmerkung zum Thema Massentierhaltung. Sie haben den Begriff vorhin erwähnt. Also zum einen denke ich, diesen Begriff, der sehr populär ist, der ist nicht wirklich definiert. Denn wo fängt die Masse an, wo hört die Masse auf? Und mich stört sehr auch dieser Gegensatz, den Sie oder der hier auch schon mehrfach angeklungen ist, zwischen der guten kleinbäuerlichen Tierhaltung und der zu verteufelnden Massentierhaltung. Lassen Sie mich das kurz mal an dem Beispiel der Milchrinder darstellen, die also in kleinbäuerlicher Tierhaltung, wie jetzt gegenwärtig gerade unter Tierärzten sehr heftig diskutiert wird und eingebracht wurde auch, eben halt die üblicherweise von einem Lebensalter von einem halben Jahr an als Milchkuh dauerhaft bis zum Ende ihres Lebens in Anbindehaltung bleiben. Und ich habe kann Ihnen selber sagen, ich habe sehr gute Großtierhaltung, Milchrinderhaltung gesehen, in Laufstallhaltung, die Sie wahrscheinlich oder die man allgemein als Masse dann bezeichnen würde. Also ich möchte nur davor warnen, generell zu sagen, die große Menge Tier ist schlecht und die kleine Menge ist immer gut. Das stimmt so einfach nicht. So einfach sollten wir es uns nicht machen.
Also Massentierhaltung ist so die Begrifflichkeit, die wir manchmal auch einfach nutzen, weil sie dann leichter verständlich ist. Ich sehe es als Abtrennung einfach. Wir differenzieren eigentlich zwischen ökologischer Landwirtschaft und nicht ökologischer Landwirtschaft.
Gut, in diesem Sinne, Stichwort ökologische Landwirtschaft. Ich darf einladen zum Mittagessen. Nochmal vielen Dank erst an den Referenten.